Hallo und herzlich willkommen. Wir reden heute über Elon Musk, indirekt jedenfalls. Wir reden nicht wieder über seine Hirnimplantatsfirma. Wir wollen auch gar nicht unbedingt darüber sprechen, ob er nun politisch korrekt, unkorrekt ist oder was er so als Erfinder macht. Heute sprechen wir über das, was er gerne zu sich nimmt. Ketamin. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, Ketamin ist in den letzten Wochen und Monaten, weil Elon Musk es auch öffentlich zugibt zu benutzen, in aller Munde gewesen. Ich habe gehört, das ist eigentlich was, womit man Pferde betäubt. Das fand ich sehr interessant, dass man so einen Stoff dann zu sich nimmt. Es wurde immer gesagt, wenn Musk in die Gegend starrt, groß mit den Augen rollt, etwas zu halluzinieren scheint, nicht so ganz bei sich ist, selbst im Oval Office, würde es möglicherweise am Ketaminkonsum liegen. Ich weiß es nicht, ich habe weder diese noch andere härtere Drogen jemals probiert, aber es war auf jeden Fall Grund genug für mich, um mal einen Arzt, nämlich dich, zu fragen, zu sagen, lass uns doch mal darüber sprechen, über dieses Wunderding, was ihr wahrscheinlich ja alle in eurem Studium schon genascht habt.
Es fiel mir gerade übrigens schwer, dich nicht zu unterbrechen, zugunsten eines Wortspieles. Es sei durch Elon Musk in aller Munde, hast du gesagt. Nein, in aller Munde war es auch schon vorher, und zwar auch physisch. Aha. Oder in aller Nasen, wenn wir es präziser sagen. Weil es ist tatsächlich schon länger eine Partydroge. Es ist schon länger eine sehr beliebte Partydroge.
Nicht auf den Partys, wo ich eingeladen bin, aber ich lasse mich ja gerne belehren.
Genau, auch nicht auf den Partys, auf denen ich eingeladen wurde. Aber irgendeine Berliner Studie hat vor 2-3 Jahren festgestellt, dass es schon die viertbeliebteste Droge wäre, ist an mir vorbeigegangen, ist offensichtlich an dir vorbeigegangen, ist auch gut, dass es so ist.
Stell mal vor, du wärst der viertbeliebteste Neurologe Castrop-Rauxels, das würdest du auch nicht auf deine Visitenkarte schreiben.
Nein, das würde ich, glaube ich, nee.
Genau, also okay, es ist aber seit längerem eine Partydroge, heißt das, was Musk vorschiebt, medizinische Indikationen und so, können wir einfach mal in der Pfeife rauchen.
Also erstmal ist es ein super Mittel, so, in der Medizin.
Wirklich?
Ja, ja, klar, Ketamin ist ein Narkosemittel, ist ein sehr gutes Narkosemittel.
Es wird nicht nur für Pferde eingesetzt?
Nein. Okay. Es ist so, dass es in den 60er Jahren entwickelt wurde und dass es Vorteile hatte gegenüber den Mitteln, die man vorher hatte. Mhm. Vorteil ist vor allen Dingen, dass es kreislaufstabil ist. Also du hast keine großen Probleme mit Herz-Kreislauf, wenn du Ketamin einsetzt. Mhm. Und du hast auch keine großen Probleme mit der Spontanatmung. Das heißt, du hörst nicht einfach auf zu atmen. Das heißt, das ist erstmal der Vorteil. Nachteile ist, es gibt Halluzinationen bei hoher Dosierung, beim Aufwachen eben. Und aus diesem Grunde wurde das so ein bisschen aus der elektiven Chirurgie verdrängt, also aus den Operationen, die man einfach langfristig plant. Also wenn du eine Operation gut planen kannst, du hast alles Equipment, dann nimmst du heute andere Mittel in der Regel. Mhm. Aber in der Notfallmedizin ist es ja nicht so. Und im Krieg, klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ist durchaus ernst gemeint, ist es auch nicht so. Da hast du eben keinen OP-Saal und keine Beatmung und so. Und insofern wird es in der Notfallmedizin sehr gerne benutzt, vor allen Dingen in der akuten Behandlung bei Schmerzen und so. Es ist ein sehr wirksames Schmerzmittel. Mhm. Und dort, ich habe einen Freund gestern angeschrieben, der ein extrem erfahrener Notarzt ist. Also ehrlich gesagt, wenn ich halbtot umfalle, hoffe ich, dass Ralf zufällig neben mir steht. Mhm. Der benutzt das viel. Und in der Tiermedizin wird das tatsächlich dann auch bei richtigen Eingriffen, also bei geplanten Eingriffen benutzt.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, wenn man heute eine Operation plant, dann wird man ja in der Regel sediert. Also man wird so betäubt, dass die Atmung dann auch von selber nicht mehr funktioniert. Man wird dann beatmet. Der Vorteil von Ketamin ist, man kann die Leute sozusagen betäuben und die Atmung funktioniert erstmal weiter. Man braucht sich nicht um eine Atemmaschine kümmern und kann trotzdem irgendwie operieren. Ist das richtig?
Das ist eine Frage der Dosierung am Ende. Also das kann bei hoher Dosierung auch problematischer werden, aber das ist grundsätzlich erstmal so richtig. Mhm. Und es gibt einen neuen Trend und der ist in dem Zusammenhang eben auch wichtig. Ketamin wird in der Psychiatrie gerade entdeckt. Entdeckt heißt, es wird als Antidepressivum entdeckt. Mhm. Und zwar als Antidepressivum bei diesen therapierefraktären Depressionen. Auf Deutsch heißt es aber auch nicht mehr als bei Depressionen, die man mit konventionellen Mitteln einfach nicht ausreichend behandelt bekommt.
Also wenn der Psychiater eigentlich versagt, weil er irgendwas macht und es klappt nicht, dann sagt er, es ist therapierefraktär, ja, anstatt zu sagen, ich habe verkackt.
Nein, ich glaube, ich habe verkackt ist nicht die wörtliche Übersetzung.
Okay.
Auch deswegen nicht, weil es verschiedene Gründe haben kann, wenn eine Krankheit ein Symptom therapierefraktär ist. Aber es heißt im Kern, wir kommen nicht klar. Und das wird im Augenblick in Studien untersucht. Dann kannst du Ketamin in akuten Fällen einsetzen, auch in suizidalen Krisen, also wenn die Patienten akut selbstmordgefährdet sind. Allerdings viele Ausrufungszeichen, das wird gemacht entweder als Infusion, beziehungsweise es gibt eine neue, nicht Darreichungsform, sondern ein weiterentwickeltes Mittel dieses Ketamins und dieses wird auch als Nasenspray eingesetzt, ist einsetzbar, aber unter ärztlicher Aufsicht, nicht zu Hause und schon gar nicht so nach Gefühl. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zur Partydroge. Rezeptpflicht gibt es hier und nur unter Aufsicht und nicht selbstständig.
Okay, jetzt ist es so, wenn ich das richtig verstehe und das auch nicht alles ganz falsch ist, was ich gelesen habe, ist das an sich ein gutes Mittel. Es ist eher ein Mittel, was betäubt, kann aber auch Halluzinationen verursachen. Es kann so gut betäuben und ist so gut verträglich, dass man es eben auch in der Veterinärmedizin einsetzt. Deswegen wahrscheinlich das, was ich da von Pferden gelesen habe, aber eben auch bei Menschen.
Genau.
Und jetzt nehme ich an, du hast gesagt, es wird als Antidepressivum verschrieben oder ausprobiert oder so. Das heißt, ich nehme an, dass es einerseits eine stimmungsaufhellende oder beruhigende Wirkung hat und andererseits eben das mit Halluzinationen. Diese beiden Dinge könnten interessant sein für Leute, die das sozusagen auf Partys oder in ihrer Freizeit oder bei ihrem Nebenjob im Weißen Haus nehmen. Weil das eingeschläfert werden sozusagen, das ist ja nicht das, was man sucht auf einer Party.
Nee, genau. Eigentlich ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Ich wiederhole es einfach nochmal, um ihm mehr Wucht zu geben.
Natürlich, bei mir ist es ja Raten, bei dir ist es eine fachlich korrekte Aussage.
Das höre ich sehr selten, ich freue mich darüber. Nein, also wenn du es niedrig dosierst, dann macht es genau wie beschrieben. Es macht Glücksgefühle, es führt zur Entspannung. Das ist erstmal gut. Das ist jetzt auf der Party nicht unbedingt gewünscht, aber die Entspannung zumindest nicht. Und wenn du es höher dosierst, dann kann es euphorisieren und dann kann es Wahrnehmungsverzerrungen machen und dann kannst du merkwürdige Wahrnehmungen haben. Du siehst Farben komisch oder wie auch immer. Es gibt den Begriff K-Hole, hatte ich noch nie gehört. Soll einfach heißen, dass sich das Ich quasi auflöst, dass du dich zersetzt.
Letzten Endes wie in so einer tiefen mystischen Erfahrung. Da ist ja auch das Ich aufgelöst und die Heiligen kommen vom Berg und sagen, wir sind alle eins.
Ich bin einverstanden. Ohne persönliche Erfahrungen zu haben, bin ich mit der Interpretation einverstanden. Mhm. So, und das ist eben das wahrscheinlich Erwünschte. Und es kann also wirklich in Verwirrtheit münden, wie erkennbar. Es kann in Wahnvorstellungen münden, wie erkennbar. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen nicht ohne Risiko.
Das ist lustig. Es gibt halt von Elon Musk, weil der das eben sehr öffentlich auch vor der Kamera sein Leben zelebriert hat, ja immer diese Dinger, wo er dann irgendwo steht und so wirklich in die Luft guckt, als ob er irgendwelche bunten Flecken vorm Auge sieht oder irgendwelche anderen Sachen, die er wahrscheinlich dann in dem Moment auch sehen könnte. Ich habe jetzt trotzdem rausgehört, wenn man es nicht absolut hochdosiert, dann sind die Nebenwirkungen eher, naja, im weitesten Sinne harmlos, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht am Steuer eines Autos sitzt. Habe nun aber auch gelesen, dass Elon Musk so viel davon genommen hat, dass es unangenehme Nebenwirkungen auf seine Blase gehabt haben sollte. Da hast du noch gar nichts zu gesagt. Das scheint also ein Problem zu sein bei hoher Dosis.
Moment, das ist ein Problem. Also ich nehme Elon Musk aus meiner Schilderung jetzt einfach raus, weil der ärztliche Standard gebietet, nicht über Patienten zu reden, die man nicht persönlich gesehen hat. So,
das stimmt.
Was wir aber zitieren dürfen, ist das, was andere von ihm zitiert haben. Und insofern gibt es da wohl ein Problem, ja.
Also er hat es geäußert. Ob es stimmt, kannst du nicht sagen, weil du nicht untersucht hast. Klar.
Genau. Aber es gibt trotzdem mehrere Probleme auch in der niedrigeren Dosierung. Es ist einmal so, was du zu Recht beschreibst, es gibt die sogenannte Ketaminblase. Klingt blöd, ist aber eine wirklich fiese Kiste, weil du kannst schon nach relativ kurzer Zeit, also du musst das Zeug wohl nicht jahrelang nehmen, aber nach relativ kurzer Zeit kann sich die Blasenwand entzünden. Das hat jetzt zwei Effekte. Du hast einerseits Probleme beim Wasserlassen, vor allen Dingen wohl im Sinne von, dass du ständig Wasser lassen musst. Mhm. Und das zweite ist, dass die sich auch wirklich so entzünden kann, dass du am Ende die Blase rausnehmen musst.
Oh.
Wenn du die Blase aber verlierst, hast du ein Problem. Mhm. Also dann musst du eben eine Konstruktion machen und da musst du über Beutel ständig Wasser ableiten, also Urin ableiten. Das ist dann wirklich hässlich. Mhm. Das ist aber ein Effekt, der nicht nur bei riesigen Dosierungen passiert oder nach jahrelang, sondern möglicherweise schon relativ schnell. Und das hat er ja tatsächlich erwähnt, was mich erstaunt hat, aber das hat er erwähnt. Und da gibt es einen zweiten Effekt, der, wenn du ihn unbedingt in Zusammenhang mit Elon Musk setzen willst, natürlich irgendwie schon interessant ist. Ketamin, auch in niedriger Dosierung, verändert das Gedächtnis, also reduziert die Gedächtnisfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Und was noch viel pikanter ist, es gefährdet die Impulskontrolle. Also Impulskontrolle heißt einfach, wenn ich jetzt wirklich, wirklich auf dich sauer bin, kriege ich das in der Regel eigentlich in den Griff.
Es hilft uns natürlich auch, dass wir in unterschiedlichen Städten leben.
Und wir uns jetzt zwar sehen, aber nicht berühren können. Mhm. Aber wenn tatsächlich Ketamin die Impulskontrolle reduziert, ist es natürlich für Führungspersönlichkeiten, sei es bei großen Firmen oder in mächtigen politischen Staaten, ist es natürlich auch problematisch. Also es reduziert ganz offensichtlich die normale Denkfähigkeit. Es verändert die Denkfähigkeit und das muss kein gutes Zeichen sein.
Also ich möchte erst mal wieder sozusagen was sagen, was ich denke, was ich glaube, was ich empfinde und dann kommt wieder die Frage, was sagt der Doktor mit der gebotenen Autorität? Ich würde sagen, nach dem, was ich jetzt gehört habe, egal ob man es tatsächlich zu Therapiezwecken einsetzt, weil man sagt, jemand braucht einen Stimmungsaufheller, jemand ist nervös oder so, jemand braucht ein bisschen Abstand, der soll sich besser fühlen, der hat vielleicht Depressionen oder ob man es als Party Droge einsetzen will. Man möchte total locker sein, man möchte Glücksgefühle haben und so weiter. Ich habe das Gefühl, es ist kein Wunder, dass Ketamin nur die viertbeliebteste Partydroge in Berlin ist, denn es gibt für jede dieser Anwendungen besseres Zeug. Was ist aus dem guten alten MDMA geworden? Da habe ich nie gehört davon, dass die Leute irgendwelche Blasenentzündungen haben und die Blase sich rausnehmen lassen müssen. Und du und ich, wir haben ja schon öfters auch über Antidepressiva gesprochen, die man auch in der niedrigen Dosierung benutzen kann als Stimmungsaufheller oder um das Schmerzgedächtnis zu reduzieren und.
Naja, also Ketamin hat zwei Vorteile. Es ist leicht verfügbar. Also kannst du wohl leicht kriegen irgendwo, heißt es. Ja. Und es ist billig.
Ich meine, ich lebe ja in Berlin. Leicht kriegen, habe ich gehört, kriegt man auch Koks. Das ist nicht billig. Weißt du, was ich meine? Also
nee, weiß ich nicht. Ich lebe in Castrop-Rauxel. Ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst. Aber
verstehe.
Moment, leicht verfügbar, billig in Kombination. Hinzu kommt die Tatsache, dass angeblich also das Einstiegsalter sinkt. Und diese Verfügbarkeit, okay, die wird bei anderen Sachen auch so sein. Und das Billigsein kann verführerisch sein, vor allen Dingen für junge Leute.
Warum ist es eigentlich billig? Weil es so leicht zu kochen ist in irgendwelchen Untergrundlaboren?
Naja, es kann ja zwei Gründe haben. Einerseits ist es billig in der Herstellung, das weiß ich nicht. Andererseits wissen wir ja beide nicht, wo es herkommt, also wo die Mittel jetzt herkommen, die dort vertickt, jetzt spreche ich schon selber wie so ein Partygänger, vertickt werden, ob die nicht aus dem normalen Medizinhaushalt kommen, also ob die nicht ja einfach umgeleitet werden, das weiß ich schlicht nicht. Aber dieses junge Einstiegsalter ist halt schon ein Problem. Es gibt so einen falschen Grundsatz in der Medizinwahrnehmung. Der Grundsatz ist, wenn ein Medikament ist, wenn Ketamin in der Medizin benutzt wird, wenn es als Narkosemittel benutzt wird und wenn es seit den 60er Jahren einfach bekannt ist und man hat Erfahrung damit, dann kann es so gefährlich nicht sein. Und das ist natürlich einfach ein Denkfehler, weil ob du es jetzt in einer bestimmten Dosierung und genau bekannt und gemessen an deinem Körpervolumen oder so einsetzt und genau weißt, was passieren wird, oder ob du es irgendwo, naja, in einer Konzentration kaufst, die du nicht kennst, und das macht schon einen entscheidenden Unterschied. Sieht man übrigens auch an Fentanyl. Fentanyl ist ja auch ein Mittel, dieses grauenhafte Mittel, was ja ganze Landstriche gerade lahmlegt, vor allen Dingen in Amerika. Dieses Fentanyl ist eigentlich auch ein Mittel, was man in der Medizin benutzt. Aber da benutzt man es eben unter kontrollierten Bedingungen. Da passiert dann auch nichts.
Das stimmt auch nicht. Also Prince zum Beispiel ist an einer Überdosis Fentanyl gestorben, die er aber von seinem Schmerzarzt hat verschrieben bekommen. Aber er hat es einfach trotzdem falsch dosiert. Also nur weil auf dem Rezept steht, einmal täglich eine oder so und so viel, heißt es ja nicht, dass der Patient sich dran hält.
Entschuldigung, der hat es von seinem Arzt verschrieben bekommen?
Ja, in Amerika kriegst du gute Sachen verschrieben, wenn du Promi bist. Wir sind wirklich spät dran und wahrscheinlich erst durch Elon Musk eben draufgekommen. Ich jedenfalls. 2018 haben die Kollegen von Frontal 21 schon für wenige Euro einfach mal Ketamin aus China übers Internet bestellt und es auch geliefert bekommen. Und es liegt halt daran, dass zumindest damals war es so, ich habe ja nur kurz gegoogelt und quergelesen, von ungefähr 1000 Warensendungen aus China kann der Zoll 20 bis 30 stichprobenartig prüfen. Und zumindest damals ist 7 Jahre alt. Auch dort gibt es vielleicht Inflation, aber da konnte man schon Ketamin für 5,20 Euro bestellen. Und in der Tat ist es so, dass man es oft schnupft, was ja in der medizinischen Anwendung bestimmt nicht so ist. Und deswegen nehme ich an, ist es eben so, Leute, die eh gerne auf Partys koksen, die gewohnt sind, sich das durch die Nase zu ziehen, wenn sie dann Mittel haben, was irgendwie deutlich weniger kostet, aber ähnlich ist in der Anwendung, dann kommen sie wahrscheinlich ganz leicht auf den Gedanken, dann nehme ich das mal, ja, und mache weiter das, was ich für cool halte. Nur man sieht es eben immer nicht, weil wir gehen nicht auf diese Partys und die meisten von denen landen nicht im Weißen Haus.
Die allermeisten nicht. Man darf übrigens nicht ganz vergessen, bei diesen Mitteln gibt es natürlich immer das Risiko einer Abhängigkeit. Und hier ist die Abhängigkeit gleich doppelt. Also die psychische Abhängigkeit ist enorm. Das ist auch total logisch. Weil ja, wenn du einfach Glücksgefühle kriegst dadurch, dann ist die Bereitschaft, das nochmal auszuprobieren, schon relativ groß. Nur mal heute nochmal. Also morgen nicht mehr. Ab morgen nehme ich es nicht mehr, aber heute nochmal, weil es fühlt sich einfach gut an. Und dieses Morgen verbleibt dann immer ein Morgen. Und das Zweite ist die physische Abhängigkeit, das heißt also Entzugssymptome körperlicher Art, die sind gering, aber sie sind da.
Du würdest sagen, es verhält sich ganz ähnlich wie mit Schokolade und Eis. Weil das ist ja genauso bei mir. Also, den großen Eisbecher, den will ich also nur noch heute essen, morgen höre ich damit auf und die körperlichen Entzugserscheinungen, also dieses leichte Unterzuckertsein, das ist ja auch nicht so schlimm, ne?
Das soll ich gesagt oder gemeint haben.
Ich weiß, dass direkt gegenüber bei dir von der Praxis eine hervorragende Eisdiele ist, deswegen frage ich nur noch mal.
Die auch noch einen unglaublich tollen Namen hat. Das ist keine Werbung, weil in Berlin sind die ja nicht. Sie heißen hitzefrei und wir haben jetzt hier eine Außentemperatur von 28,6 Grad. Ja. Und jetzt rate mal, was ich gleich mache. Nur noch heute. Morgen nicht mehr. Aber heute gehe ich da noch kurz vorbei. Es gibt noch eine Sache, die man erwähnen sollte. Es gibt noch eine Nebenwirkung. Das ist motorischer Kontrollverlust. Also schlicht und einfach, du kriegst deine Muskeln nicht mehr in den Griff. Und ich hatte in einer Studie gelesen, dass vor Ertrinken gewarnt wird, dass es also nicht ganz ungefährlich ist, wenn du Ketamin genommen hast, wenn du schwimmen gehst. Aber auch nicht, wenn du in die Badewanne gehst. Das klingt jetzt ganz banal, das ist aber nicht banal. Also man kann in einer Badewanne kann ertrinken, wenn man das Bewusstsein und den Muskeltonus verliert. Das ist ja Rudi Dutschke passiert. Also lange, lange, lange Zeit nach dem grauenvollen Attentat auf Rudi Dutschke, was sein Leben erheblich verändert hat, was dazu geführt hat, dass er lebenslang dann epileptische Anfälle hatte durch eine Hirnverletzung, ist er tatsächlich durch einen epileptischen Anfall in der Badewanne ertrunken. Was für ein grauenvolles Ende und ja, durch dieses Attentat. Was es aber hier gibt, es gab einen Schauspieler, Matthew Perry. Sagt dir das was?
Ja, Matthew Perry sagt mir was, natürlich.
Bekannt aus der Serie Friends.
Natürlich.
Die ich wiederum nicht kenne.
Weil du die ganzen 90er Jahre verschlafen hast.
Ach, die habe ich auch verschlafen. Ich habe wirklich viel verschlafen. Matthew Perry ist im zarten Alter von 54 Jahren in seinem Schwimmbad oder Whirlpool.
In seinem Whirlpool.
Ertrunken, also wohl ums Leben gekommen, unter einem hohen Spiegel von Ketamin. Also wir kennen es schon lange, wir benutzen es in der Medizin. Und es ist trotzdem überhaupt keine gute Idee, es auf eigene Faust mal so ein bisschen experimentell zu benutzen, weil es verführt zum Wiederkonsum, es verführt zur Dosissteigerung und es ist am Ende nicht ungefährlich.
Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, dass wir Matthew Perry, Elon Musk und Rudi Dutschke in einer Folge erwähnen, das hätte ich nicht geglaubt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.